Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Heute bei mir zu Gast der frisch gekürte Gewinner von The Taste, aber nicht nur das, er ist ja auch ein ex-Junge Wilde Finalist und das eine hat mit dem anderen ja durchaus was zu tun. Die Frage ist, was macht er jetzt draus? Was wird man als The Taste Gewinner eigentlich? Was kann man werden? Was liegt drin? Ich weiß ja nicht, wie verkatert er von der Feier gestern am Abend ist. So oder so, wir sagen jetzt mal herzlich willkommen, lieber Patrick Paco Ködel.
Hallo, grüß dich, hi. Ich bin fit, ich freue mich da zu sein.
Du wirkst erstaunlich fit, lieber Paco. Wie gibt's das?
Oh, ich mache eigentlich bei solchen Projekten immer nur das, auf was ich Lust habe und dementsprechend habe ich immer Power und Energie und ja, so viel haben wir gestern gar nicht getrunken, also eher sehr, sehr, sehr gut gegessen.
Du trinkst eher wenig, hast du vorhin gesagt. Ne? Bist jetzt nicht so der komplette alkoholaffine Feierer.
Ja, mich reizt der Alkohol nicht so. Also geschmacklich, wir haben gestern zum Beispiel 6, 7, 8, 9 wunderschöne Weine probiert. Dann probiere ich die auch, aber die Exzesse, die reizen mich nicht so.
Okay, aber wo habt ihr jetzt gestern gefeiert? Wie wurde das, kannst du uns da ein bisschen erzählen? Ich meine, ist ja doch jetzt eine Sache, The Taste Gewinner seit gestern am Abend ist es jetzt auch hoch offiziell. Ich glaube, man konnte das davor, eine Woche davor auf Join schon schauen. Jetzt wissen wir es alle. Wie war das jetzt gestern Abend für dich?
Du, das war gestern natürlich ganz speziell, weil wir sind, also ich sitze gerade in Wirsberg beim Alexander Herrmann im Hotel und der Alexander macht ja seit 14 Jahren jetzt The Taste und lädt Wahnsinn, ne? Die ist also eine Legacy, ja, das ist unglaublich. Mach mal irgendwas 14 Jahre lang erstmal. Also
absolut, und, genau, das ist es, ja.
Hat die ganzen Kandidaten eingeladen und die Produktion und uns hier in ich glaube, 7 oder 8 Gängen verköstigt. Und dann haben wir alle zusammen gemeinsam das Finale angeguckt. Und das ist natürlich irgendwie schon sehr speziell. Du kennst ja das Projekt hier in Wirsberg und das ist für jeden Gastronom schon, bist schon ehrfürchtig. Und dann am Ende des Ganzen.
Paco hält die Trophäe in die Kamera. Eine große Sache, muss man tatsächlich sagen. The Taste für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht ganz konkret vor Augen haben. Wir sprechen schon von so durchschnittlich 1 Million Zuschauer pro Sendung. Ich glaube, so die Peak-finale Sachen und so sind so auf, weiß ich nicht, 2-3 Millionen, also schon eine große Reichweite, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich läuft es auch zu Primetime, das heißt, es läuft um 20.15 Uhr auf Sat.1 und plus was natürlich auf Join los ist, ist schon sehr, sehr groß. Also das spürt man, wenn man das vorher nicht kannte, dass da was passiert, ja.
Ja. Magst du vielleicht kurz erklären, im Großen und Ganzen, worum es bei The Taste geht. Es ist ein Wettkoch, eine Wettkochsendung, die gibt es seit 14 Jahren, aber ein bisschen, wie das funktioniert.
Ja, also rein sachlich geht es bei The Taste ums Kochen. Also es geht darum, dass man Löffel kocht und in jeder Runde bekommt man eine spezielle Aufgabe. Manchmal ist es ein Produkt zu verwenden, manchmal ist es ein Musikinstrument nachzukochen. Es kommen verschiedene Gastjuroren, die diese Aufgaben stellen, die du dann meistern musst. Und eine der besonderen Challenges, also glaube ich nicht nur für mich, sondern schon für jeden Kandidat, Kandidatin, die sich dort bewirbt, ist, du hast nach der Challenge 5 Minuten Zeit, dir zu überlegen, was du tust. Und dann läuft 1 Stunde Zeit runter. Und dann musst du auf einem Mini-Löffel präzise die komplette Geschmackswelt abdecken. Das ist eine große Challenge. Und das machst du über, also im besten Fall, wenn du bis ins Finale kommst, machst du das über mehrere Wochen mit vielen verschiedenen Challenges und kochst dich durch die verschiedenen Aufgaben durch.
Ja.
Es ist wirklich, wirklich was ganz anderes wie ein Gastro-Wettkampf, der an einem Tag stattfindet, weil du unglaublich viel Durchhaltevermögen brauchst.
Ja,
und auch
ja.
mentale Stärke, ne? Dich immer wieder anzupassen.
Also das Ganze zieht sich über mehrere Wochen hinweg, nehme ich an.
Also es ist ja auch eine Show, das heißt, wir können natürlich auch nur x Challenges am Tag machen, bevor wir in den nächsten Tag müssen, aber das zieht sich insgesamt über 9 Wochen im Fernsehen und es sind 9 Folgen und dementsprechend kochen wir so im Durchschnitt, ich habe es jetzt nicht zusammengerechnet, aber ich würde sagen, dass wir 25, 26 Mal eine Challenge bewältigen müssen, ne? Und jedes Mal mit einem absoluten K.O.-Verfahren. Das heißt, das ist psychisch ist es was. Also, aber es ist geil, ist auch geil, macht Spaß auch.
Ja. Ja, du sagst das als jemand, der das Wettkochen, der kulinarische Wettkämpfe für sich entdeckt hat. Das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn ich richtig informiert bin, bist du im Rahmen des jungen Wilden Kochwettbewerbs von Rolling Pin auf den Geschmack gekommen. Stimmt das?
Ja, voll. Also Wettkämpfe fand ich schon immer geil. Mhm. Ich habe früher ganz, ganz viele Kampfsportwettkämpfe überall auf der Welt gemacht. Gastronomisch aber bin ich das erste Mal bei den jungen Wilden gewesen und habe gemerkt, so okay, die Parallelen, die ich eigentlich aus meiner Jugend hatte mit den ganzen, also es ist eigentlich fast schon egal, bei was man kämpft, es geht eher um den Weg und den Prozess und die Vorbereitung und das Adrenalin und so.
Ja.
Und habe dann bei den jungen Wilden in Hannover damals war das Halbfinale angefangen und habe gemerkt, so okay, das ist richtig geil, also das, da habe ich richtig Bock drauf. Ja,
ja, das ist von der Intensität und ich glaube auch vom Kampfsportgeist, schon obere Liga, junge Wilde. Das ist ja, da bist du auf der Bühne, ist eine andere Art von Stress, oder? Also ist jetzt natürlich nicht 9 Wochen durch, aber dafür die Zeit, in der du liefern musst, die ist wahnsinnig intensiv.
Ja, total. Vor allem das heißt ja auch junge Wilde und nicht alte, erfahrene und schon 10-mal gemachte Wilde. Und dementsprechend ist es für die Leute, die da mitmachen, auch für mich damals, eigentlich immer Novum.
Ja.
Und wenn dir dann das erste Mal einer ein Mikrofon hinhält oder das erste Mal da ein Fernsehteam steht, dann ist das schon eine Sache. Und gleichzeitig, sobald der Herd angeht, ist mein Kopf sowieso Blick auf die Pfanne.
Aber das musst du irgendwie kombinieren können. Ja, dann hast du halt plötzlich dein Mikro, in dem du was Druckreifes antworten musst und gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass halt das Stück Fleisch nicht übergart wird. Also ist schon was.
Ja, total. Du musst ja vor allem auch antworten.
Ja.
Du musst ja vor allem antworten. Ne? Da kannst du nicht sagen, können wir das irgendwann später machen.
Ja.
Aber du musst ja, wenn der Mirko, der ist ja der Moderator oftmals bei den jungen Wilden, wenn der dann da steht, dann bleibt er auch stehen, bis er seine Antwort hat.
Mirko Guttermann, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja.
Ganz, ganz süßer. Begleitet das Projekt ja schon eine ganze Weile. Sehr, 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 sehr herzig, ja. Aber die beste Vorbereitung für The Taste eigentlich, weil da ist das ja auch immer so, ne? Also
ja,
das ist ja völlig klar. Also
ja, ich meine, die Intensität bei The Taste ist schon auch krass, ne? Also du hast da diese Gastjuroren. Und eine andere Sache ist ja, dass man als Wettbewerbsteilnehmer Teil eines Teams ist mit einem meist sehr prominenten Mentor.
Ja.
Dieses Teams. Du warst im Team von Tim Raue.
Natürlich.
Macht die Sache nicht entspannter und wahrscheinlich auch nicht einfacher.
Ja, das denkt man so ein bisschen, aber das kommt ganz auf den Charakter an. Also das Schöne ist, dass das lernt man in der Gastronomie und als Selbstständiger meist ziemlich schnell, ist, dass viele Wege ans Ziel führen.
Mhm.
Und die einen möchten das eher so und die anderen machen das eher so. Das ist nicht weniger gut, sondern da kommt es einfach auf Geschmack an und bei mir war das halt insofern war das für mich attraktiv, Tim Raue zu wählen. Ich durfte ja überhaupt wählen, ne? Ich wurde ja viermal.
Das wollte ich gerade fragen. Also wurdest du da im Team gewürfelt oder hast du dir
Tim Raue? Nein, du kochst im Casting.
Okay.
Du kochst im Casting. Ja. Und dann, also das ist überhaupt erstmal der krasseste Löffel, weil wenn der nicht sitzt, gehst du direkt heim. Ja. Und drücken halt die Coaches, die dich haben wollen. Ja. Die drücken auf ihren Stern. Und okay. Ich durfte mir es glücklicherweise zwischen allen vier aussuchen. Das natürlich wow. Sehr, sehr cool war.
Hast du irgendwas richtig gemacht, offenbar?
Ja, ich habe so Ceviche gemacht, weißt du? So ein bisschen säuerlich, so ein bisschen... War cool.
Gute Idee, weil das funktioniert. Es hat ein bisschen was Universales. Mit dem kannst du die Leute... Ist nicht das Allersperrigste, sagen wir so. Wenn das sitzt...
Ich glaube, du kannst mit allem gewinnen, aber meine Philosophie, was das angeht in den Wettkämpfen, muss ja irgendwann mal dazulernen von den Wettkämpfen der Vergangenheit ist, die Coaches sitzen oftmals oder auch die Juroren da und probieren eine Sache nach dem anderen. Das sind oft sehr schwere Gerichte, das ist immer ein Aromafeuerwerk, weil jeder natürlich aus allen Kanonen irgendwie schießt. Mhm. Und meine Devise war da immer, okay, mal ein bisschen was Frisches, mal ein bisschen was Leichtes, damit in meinem Kopf zumindest findet es so statt, damit da mal wieder jemand Luft holen kann oder auch mal wieder wach wird oder auch mal wieder und das funktioniert, diese Leichtigkeit hat ganz gut funktioniert, ja.
Cool, ja.
Ja, okay, dann gehst du zu Tim Raue, ne, und wir denken natürlich so, man sieht ja auch da, dass er dann schon auch manchmal eine Ansage macht und sagt, du musst jetzt aber hier mal und oder halt doch mal die Schnauze, Paco. Ich muss gestehen, dass für mich war das ganz, ganz geil eigentlich.
Hat er manchmal gesagt, hat die Schnauze, Paco, hat er gesagt,
ja.
Manchmal.
Ja, also eher, Quatsch, nicht so viel, ne?
Ja.
Aber ich fand das geil, also ich stehe da drauf. Mhm. Vor allem, weil ich bin ja auch da, um zu gewinnen, weißt du, ich bin ja jetzt nicht nur da, um zu sagen, oh, ich würde gerne mit so einem Idol wie Tim Raue kochen, das ist so das Schmankerl eigentlich, sondern ich will da ja auch vorwärts kommen. Und da hat jeder seine andere Kommunikation, aber für mich, ich möchte nicht wissen, wie du jetzt versuchst, meine Gefühle nicht zu verletzen, um mir nicht zu sagen, dass es schmeckt und so oder nicht schmeckt, sondern ich will einfach nur wissen, schmeckt es oder ist es scheiße, dann mach ich es halt nochmal. Und da ist er sehr, sehr direkt und auch immer sehr fair und sachlich und das hat super funktioniert, ja.
Ja.
No Bullshit einfach. Habe ich keine
Zeit. Ja, no Bullshit, ja. Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ist ja das, was man oft der Generation Z, deiner Generation, ich möchte sagen, vorwirft, dass sie da diese vielleicht manchmal etwas akzentuierte Kommunikation nicht mehr verträgt, aber es gibt trotzdem, ist mein Eindruck, immer ganz viele Gegenbeispiele dazu. Und ich glaube, das ist da geht es auch darum, wie zielstrebig ist man, worum geht es einem genau? Und so ein kurzes halt jetzt die Klappe und koch mal weiter und schau mal, dass der Geschmack passt.
Das tut manchmal
ist zielführender, gut. Ne? Ist zielführender.
Ja, also das ist dann auch das einfach, wo er dann auch ganz, ganz direkt sagt, mach das nicht so, sondern mach das so. Mhm. Und dann gibt es natürlich, das kommt auf deine Persönlichkeit an, ja. Der eine oder die andere sagt dann, oh, ich habe mir das aber anders vorgestellt. Und dann steht da ein Dialog und dann ist das total der Austausch. Das ist auch toll. Das hab ich gern separat. Ja, das habe ich dann gerne beim Kaffee.
Ja. Dann,
Ich in der Küche. Ja. Und vor allem, es ist halt auch mit Tim, Arbeiten ist wie Arbeiten am Pass. Er ist der Chef. Ja. Und was am Pass kommt, soll besser schmecken, weil sonst, warum bringst du es überhaupt?
Ja.
Und so habe ich ja gelernt. Ne? Und dementsprechend haben wir einfach von Anfang an dieselbe Sprache gesprochen. Also es hat von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Und er ist ein sehr, sehr herzlicher und fürsorglicher Coach. Was man nicht immer sieht, aber er kümmert sich ganz, ganz großartig um seine Kandidaten. Also das ist schon cool.
Gibt's was du in der Zeit, ob jetzt von Tim Raue oder vielleicht von wem anderen, für dein Kochen gelernt hast? Irgendwas, wo du sagst, ja, das hat sich durch The Taste vom Skill oder vom Gespür oder was auch immer, hast du wirklich was mitgenommen?
Ja, also rein kochtechnisch jetzt.
Ja,
kochtechnisch. Ja, definitiv. Also ich hab zwei ganz, ganz große Sachen mitgenommen. Und zwar das erste ist, das muss man ein bisschen einordnen, aber dass ich es kann. Und das ist keine Endstation, sondern es ist der Anfang von was, aber ich habe unglaublich viel Selbstbewusstsein, bescheidenes Selbstbewusstsein mitgenommen, zu sagen, okay, das, was in meinem Kopf und in meinen Gefühlen stattfindet, das ich transportieren will, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Mhm. Und rein fachlicher habe ich natürlich beim Tim Rau eine Aromaschulung sondergleichen, also die kann man so auf der Welt, glaube ich, nicht buchen, über mehrere Wochen bekommen.
Und der das Tim ist ja das Tolle, ne? Das geht über mehrere Wochen, da kriegst du halt wirklich ein Gespür, ja. Also es ist jetzt nicht so ein kleiner Workshop mal.
Ja. Du, ich sag dir ehrlich, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, das ist tatsächlich extrem schwer, wenn man jetzt die Löffel vom Anfang sieht und dann vom Ende, also schmeckt vor allem. Ich kann mir vorstellen, dass das schon dann auch ein ganz, ganz großer Abdruck vom Tim Rau mit drauf ist. Ja. Und gleichzeitig kocht er halt immer so Süße, Säure, Schärfe, ist ja so sein Steckenpferd. Und wenn er dann sagt, mach noch ein bisschen Jalapeno dran oder noch einen Schuss Limette, dann ist er natürlich in meiner Latino-Welt herzlichst willkommen. Also da muss ich mich nicht verbiegen, um das zu machen.
Ja. Kann er.
Kann er kochen. Hoi.
Ja. Was war das Schwierigste? Was war vielleicht auch so ein dunkler Moment in dieser 9 Wochen nervenaufreibenden Marathonsschulung?
Ich habe direkt was, ja. Also das, was mich am Ende, glaube ich, auch in der Durchhaltefähigkeit weitergebracht hat, aber da musste ich natürlich schon lernen auch, ist, wenn da gibt's ja Teamkochen, das heißt, es kochen 4 Kandidaten, diese Challenge, und am Ende für dieses Teamkochen entscheidet der Chef, also in dem Fall entscheidet der Tim, welchen Löffel er nimmt. Ja. Und du kochst dir eine Stunde lang die Seele aus dem Leib, dein Löffel wird nicht genommen. Und da dann das Ego zu schlucken und ganz offen auch nicht einfach zu weinen, weil dir das Adrenalin so abfällt, dass du da als erwachsener Mann drin stehst und sagst, ich heule jetzt gleich, weil es so weh tut, ne, weil du willst ja unbedingt immer, ist was ganz, ganz Gesundes, weil du lernst dadurch, du lernst dadurch schon, dass erstens dein Coach weiß, was er macht, du kannst dem vertrauen, und zweitens, du bist eben nicht der Hauptcharakter in der Geschichte von allen anderen, sondern nur in deiner. Und es lehrt dich Bescheidenheit, aber das sind schon so Momente gewesen, also ich muss dir ehrlich sagen, wenn mein Löffel mal nicht geschickt wurde, dann habe ich eine Scheißlaune gehabt, also das ist richtig, richtig zum Kotzen, ja.
Gab es kein Postdreh Feierabendbier mit Paco?
Genau, ja, dann war Paco nämlich wieder ganz klein mit Hut im Hotel und hat seine Bücher aufgeschlagen und hat geguckt, was er beim nächsten Mal besser machen kann, sich vielleicht auch ein bisschen echauffiert heimlich, ja.
Ja, und dann kommt man mit jeder Folge weiter und weiter und weiter, und irgendwann mal denkt man sich, hey, wer weiß, vielleicht gewinne ich ja das Ding.
Verrückt, oder? Also das rückt immer näher, aber die Nervosität ist immer gleich. Und zwar, weil sie immer an der absoluten Obergrenze ist. Also wenn man das jetzt nochmal, man kann es ja auch auf Join nochmal anschauen und alles, also nochmal zurückspulen, da sieht man das ganz, ganz oft bei mir, dass ich wirklich nach Luft suche. Und das liegt einfach daran, dass das Adrenalin ist enorm. Du musst dir überlegen, da gehen die Tore auf. Do you like that? Und dann 5 Minuten Zeit. Herzlich willkommen, 3-Sterne-Koch, Andreas Caminada. Und du denkst dir so, also das ist ja für die Hobbyköche schon so, dass sie sagen, oh wow, den kenne ich jetzt auch, krass. Aber für uns ist es ja so, okay, danach kommt Gott, so, wer kommt da noch? Dementsprechend ist das schon, du hast natürlich nur so viel Druck, wie du dir selber machst, aber ich habe da Oberkante Druck gehabt. Und dann ist was ganz Interessantes passiert beim Finale, also in den ersten 2 Runden habe ich auch total überventiliert. Und als es dann darum ging, das wird jetzt der letzte Löffel, habe ich, wie durch Wunder, keine Ahnung, also es war jetzt nicht geplant, aber habe ich einfach gemerkt, so, hey, ich muss einfach nur das machen, was ich jetzt, also jetzt kann ich das Rad nicht neu erfinden.
Ja.
Und deswegen war der, das muss man aber richtig einordnen, war der letzte Löffel der entspannteste, weil ich einfach mehr im Kopf damit beschäftigt war, zu zeigen, was ich kann, als mich jetzt nervös zu machen. Und auch natürlich total melancholisch war, weil ich wusste, egal was passiert, es ist das allerletzte Mal. Und dann ist es schön, ja. Und wenn man mit der Einstellung an die Sachen rangeht, dass man weiß, hey, das könnte jetzt das erste Mal von was ganz, ganz Großartigem sein oder eben das letzte Mal, dass du es überhaupt machen darfst, dann geht es.
Also wir werden gleich darüber sprechen, was macht man daraus? Aber jetzt stellt sich mir schon noch eine Frage. So wie du das erzählst, hat man den Eindruck, dass du das irgendwie diesen Umgang mit Druck und mit Adrenalin und mit nervenaufreibendem Stress, dass du das irgendwie gelernt hast. Hast du das irgendwo gelernt? Hast du dir da Stress-Coaching genommen? Oder wie geht man auch als junger Mensch an so eine Drucksache ran?
Ich musste das lernen, aber ich musste das selber lernen. Also zum einen aus den Kampfsportzeiten, weil du da natürlich, wenn du nicht richtig aufpasst, direkt auf die Fresse kriegst.
Ja, also Kampfsport, deine Zeit als
ja, allein auch diese Kampfkunst, also ich habe Taekwondo gemacht, da geht es viel um Wertevermittlung, auch gerade bei den Kiddies, die das dann halt lernen, ne? Also Bescheidenheit, Disziplin und so weiter. Ja. Und das ist so eine ganz gesunde Basis gewesen. Und ich habe das ja nicht hobbymäßig gemacht, ne? Sondern ich bin ja wirklich also durch die Welt geflogen und habe da
miteinander
gekämpft. Ja.
Also du warst eine Nummer in Taekwondo.
Naja, in der Jugend ist man sowieso wenig eine Nummer.
Ja.
Aber ich habe einige Jahre gehabt, wo ich ein paar Monate in Costa Rica in der Schule war, ums Abi irgendwie zu jonglieren. Mhm. Und dann ein halbes Jahr in Deutschland zum Training und dann in Mexiko und dann Wettkampfsaison und so. Es war alles sehr privilegiert.
Serious stuff, ja.
Ja, ja. Und dann kommst du in diese Gastro-Wettkämpfe und ist schon nochmal was anderes in der Erwachsenenklasse. Mhm. Und ich mach die jungen Wilde. Und krieg auf die Fresse. Ich habe auf die Fresse bekommen. So, jetzt kann man.
Weil du nicht gewonnen hast, meinst du, oder warum?
Weil ich nicht gewonnen habe, ja. Ich bin Dritter geworden. So. Mhm. Und das ist toll, Wertschätzung, alles, aber das ist jetzt gerade ein anderes Gespräch. Ne? Mhm. Und mach dann einen nächsten Wettkampf und krieg wieder auf die Fresse. Mhm. Und schab knapp vorbei. Mach den nächsten Wettkampf, komm ins Finale. Also da sind ja immer Steps dabei. Mhm. Und krieg wieder auf die Fresse. Und jedes Mal habe ich mich geschnitten. Was nicht dazu beigetragen hat, aber jedes Mal war ich auch so nervös, ne, dass ich mich geschnitten habe, dass ich hier und bla überhaupt und dass da Souveränität fehlt. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich aufhöre. Ich habe einfach gesagt, okay, wie oft will ich mir das antun? Wie oft will ich mir eigentlich selber ins Herz stechen? Mhm. Und habe dann zum Glück gemerkt, dass ich eben an meiner Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen arbeiten muss und mich entwickeln muss. Mhm. Und das sieht man dann bei The Taste, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Dass ich einfach Spaß habe und souveräner geworden bin und es besser wegsteck. Aber täusch dich nicht, die Nervosität ist so groß, dass da, also hier und da dich schon mal umdrehst, weil dir so schlecht wird, dass du, kennst du diesen Moment? Das kennt jeder, diesen Moment, wenn dir so schlecht ist, dass du anfängst zu suchen. Also, kennst du das, so dieses kurz vor knapp? So, ja?
Du schaust kurz, wo es möglich wäre, falls es kommt.
Nee, genau so, die erste Landezone. So.
Echt so schlimm?
Ja, ganz, ganz, ganz arg. Und ich habe das auch immer. Also bei jedem Projekt, das ich mache, bin ich aufgeregt und bin ich nervös. Und du kannst dir die zigtausend Motivationsvideos angucken und sie nicht verstehen, weil du es nicht lebst. Und wenn du dann aber in diesen Situationen bist, dann verstehst du auch, was es bedeutet, do it scared. Do it anyway. Ja, mach's einfach. Und ich habe aber trotzdem viel Angst. Also ich finde es auch völlig falsch, auch für eine Generation, die ja sehr erpicht ist, sich zu heilen und sich anders weiterzuentwickeln. Ich muss sagen, wer denkt, diese Leute sind nicht nervös oder die haben nicht Angst oder die sind nicht aufgeregt, der täuscht sich. Also scheiß mir schier in die Hose manchmal, aber ja.
Also es ist hochinteressant, was du jetzt gesagt hast, weil man merkt, du hast diese Grundbasis von Umgang mit Druck, mit Stress, mit im richtigen Moment liefern müssen. Das hast du tatsächlich jahrelang irgendwie trainieren können durch deine Kampfsport-Sachen. Warst, wenn ich das jetzt aber auch richtig gehört habe, irgendwo durch auch ziemlich erfolgsverwöhnt und hast dann durch die ersten Rückschläge bei den, wie zum Beispiel jetzt bei den jungen Wilden, das ist für deine Maßstäbe, war das ein Rückschlag, für jeder andere würde sagen, ja, Platz Nummer 3, großartig, aber für einen wie dich war das ein Rückschlag und da hast du dann wie gelernt, nochmal ein bisschen mit Rückschlägen umzugehen und diese Symbiose zwischen Kampfsport-Erfahrung und Erfolgen in der Jugend, dann den ein oder anderen Rückschlag, das schien eine sehr, sehr solide Basis für deine, für dein T-Taste-Abenteuer gewesen zu sein. Das erklärt einiges.
Oh ja, das wird ein Therapeut bestimmt auch sagen, dass das einiges erklärt.
Ich klinge schon wie ein Psychologe da, der.
Ja, du musst es einfach machen, weißt du? Du musst dich, wenn du ewig überlegst, gehst du zu The Taste oder gehst du in den nächsten Wettkampf oder gehst du in die nächste Challenge, dann verschwendest du mehr Zeit damit, dir vorzustellen, wie es schiefgehen könnte, als zu planen, wie es funktioniert. Ja. Das ist was, ich bin ja jetzt gerade in so einer ganz interessanten Zwischenphase. Also ich bin weit weg von irgendjemand, der andere schult. Mhm. Dafür bin ich auch noch zu jung einfach und gerade noch sehr am Anfang.
Wie alt bist du jetzt nochmal, Paco?
31.
31, okay. Ja. Mhm.
Aber gleichzeitig habe ich auch schon ein bisschen was auf dem Kasten und gerade im Bereich Wettkampf und so, was ich weitergeben kann. Mhm. Ja. Und wenn dann halt dann die Kiddies da sitzen und sagen, okay, wie soll ich mich da bewerben, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Ich habe es auch mit Angst gemacht. Also das ist, man lernt dann, dass man da die Dinge nicht alle in einen Topf schmeißt, sondern dass man wie auf so einem Excel-Spreadsheet verschiedene Abteilungen und Rädchen hat bei sich selber im Kopf, an dem man drehen kann. Und wenn man dann wirklich in sich selber investiert, dann geht man mal eine Woche, sagt, okay, Persönlichkeitsentwicklung, was kann ich an mir ändern? Dann geht man mal in Lab und sagt, okay, jetzt muss ich mal wirklich achten, mein Geschmack ist nicht präzise genug. Und dann merkt man, dass der Einzige, der es wirklich in der Hand hat, in deinem eigenen Leben, man selber ist. Mhm. Und dass man niemand anderen dafür verantwortlich machen kann, wie es läuft. Und das war die Transition bei The Taste. Davor habe ich schon gedacht, ich habe auf den Teller von dem anderen geguckt, das sieht auch gut aus, ne? Und der Juro hat den vielleicht besser gemocht und so. Und dann habe ich realisiert, das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist das, was ich mache. Also für was, ne?
Ja, klar. Für was, ja. Und das ist jetzt auch ein bisschen das Stichwort, für was. So, jetzt bist du Gewinner. Du hast das Ding komplett gerissen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machst du draus? Was liegt drinnen? Was kann man machen als Gewinner von The Taste? Hast du dir ein bisschen die anderen Werdegänge der früheren Taste-Gewinner angeschaut? Hast du da ganz eigene Pläne? Was ist da so bei dir die gedankliche Gemengelage?
Ja, also erstmal bekommst du natürlich auch ein richtig schönes Preisgeld.
Ja, 50.000, glaube ich, oder?
50.000, ja. 50 brutto. Brutto, kleine Side Note.
20.000 netto.
Nein, der Spaß beiseite ist natürlich, das ist also schon mal für viele Projekte, die man haben könnte, ein super Start. Mhm. Was die letzten Kandidatinnen, die das gewonnen haben, machen, ist ein bisschen was anderes. Also die eine ist zum Beispiel eine ganz grandiose Foodstylistin und macht da unglaublich viel tolle Sachen. Die Mona davor macht, ich hoffe, ich erzähle das jetzt auch richtig, ne, macht viel im Privatkochbereich und bei mir ist es so, ich habe ziemlich zeitgleich zu The Taste habe ich meine Firma gegründet, habe mich selbstständig gemacht mit Markenkommunikation. Weil ich gerade bei solchen Events wie dann bei den Jungen Wilden viel mit Marken auch sprechen durfte, weil ja der Jürgen da sehr, sehr cool das Netzwerk öffnet und dir zeigt, wie das funktioniert.
Ja.
Und habe gemerkt, okay, Authentizität fehlt. Mhm. Bock haben die alle richtig, aber wir sollten vielleicht nicht einen Burger jetzt in einem Suppentopf anbraten. Es kommt irgendwie komisch, es kauft dir keiner ab. Und habe mich damit selbstständig gemacht, diese Authentizität zu kommunizieren. Mhm. Und koch viel auf Events und auf Messen und darf den ein oder anderen Klugscheißer-Vortrag auch mal halten. Und da ist es natürlich rein werbetechnisch eine super Sache.
Ja.
Aber du wirst auch in so eine Taste-Familie aufgenommen. Also mir schreiben die anderen Gewinner und Gewinnerinnen, schreiben mir Welcome to the Family. Das ist ein Netzwerk von Menschen, die vielleicht völlig unterschiedliche Leistungen, aber alle auf dem einen oder anderen Weg Durchhaltevermögen und Disziplin gezeigt haben. Da freue ich mich drauf. Also muss, vielleicht ist die richtige Antwort einfach, who knows? Also wir werden sehen, ja. Aber es gibt viele Möglichkeiten, ja.
Aber sowas, so ein konkrete, vielleicht so eine Long-Term-Vision mit dem als Basis gibt's in dem Sinn ganz konkret noch nicht.
Für mich jetzt, also nur für mich oder allgemein, ja also ich liebe diese ganze Manifestationssache. Also ich bin so jemand, ich stelle mir in der Dusche in der Früh vor, wie ich das mache und dann läuft es zwar ganz anders, aber das Konzept war gut. Und ich habe die Fernsehluft hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also mir macht das Kochen unglaublich viel Spaß. Ich bin leidenschaftlicher Koch, aber ich mag eben auch kochen und kommunizieren, kochen und Gefühle vermitteln, kochen und, also ich wäre nicht der Koch und auch das brauchen wir in der Branche, aber ich wäre nicht der Koch, der etwas abpackt und in einen Selbstbedienungsservice setzt, weil ich nicht die Möglichkeit habe, über das zu kommunizieren. Da bin ich privilegiert, ja, das muss man sich erarbeiten, aber ich habe das sehr, sehr genossen, im Fernsehen ich sein zu können. Was man ja nicht denkt. Man denkt ja immer so ein bisschen, da muss man sich verstellen und da sagt ja einer, was du tun sollst. Mhm. Und das war das Großartige dort. Ich kann eben ich sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das würde ich ziemlich gerne weitermachen. Ja, also ich würde ziemlich gerne weiter im Fernsehen arbeiten. Ja. Aber vielleicht bin ich da jetzt so der kleine Paco, der sagt, oh, Hollywood hört sich toll an. Am Ende, weißt du so, wo du denkst, okay.
Jetzt schlecht hört sich für niemanden an, oder? Also ich muss mal ganz ehrlich sein.
Ja. Genau, aber das macht schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Das
ist schon cool. Also Fernsehen, mediale Arbeit, ich meine auch deine Agentur ist im Großen und Ganzen im medialen Bereich angesiedelt. Wie sieht's mit dem gastronomischen Bereich aus? Ist Paco irgendwie wer, den man in Zukunft im gastronomischen Bereich im Rahmen eines, was weiß ich, Restaurants oder Pop-Ups auch begegnen wird oder das eher nicht?
Nee, definitiv. Also wir haben jetzt schon für das nächste Jahr ganz, ganz coole Ideen. Ist immer schwierig in der Ideenphase so zu erzählen, ne? Weil
ja klar.
Ich bin so jemand. Ich habe fünf Ideen, die ich auch verfolge. Und davon werden es dann zwei.
Mhm. Ist aber ein guter Schnitt.
Ja, boah, ich glaube unternehmerisch, das wäre eine Bewerbung als CEO, da wäre es super, ja.
Also bei mir sind 20 und davon wird es eine.
Ja, oder so halt, ja, wahrscheinlich ist das realistischer, ne? Ja, aber was wir nächstes Jahr machen wollen, ist definitiv in Stuttgart bei mir diverse Pop-Ups, wo wir jetzt schon am Schauen sind, dass wir da mit Restaurants und Partnern zusammenarbeiten, die uns da mal ein paar Wochen reinlassen, also längere Zeit.
Cool.
Das wird kommen. Also das ist sehr, sehr cool. Mhm. Und ich habe ja auch viele gute Freunde bei The Taste gemacht. Und der Cyril und der Leo, das sind die zwei Finalisten von Alexander Herrmann gewesen. Mhm. Mit denen habe ich mich sehr, sehr gut angefreundet. Und mit denen mache ich zusammen nächstes Jahr so eine Geschmacksreise durch die Welt, also aromatisch jetzt gesagt. Und da gibt es dann ein Veranstaltungskonzept, bei dem wir verschiedene Löffel, wahrscheinlich werden es 10, 12 Löffel werden, präsentieren und die Gäste einfach mal mit auf so eine kulinarische Reise nehmen und ihnen was erzählen. Mhm. Und insofern, nächstes Jahr wird wahrscheinlich sogar noch viel mehr gekocht als dieses Jahr.
Klingt so und klingt auch relativ logisch, weil natürlich so ein Ding zu gewinnen, muss irgendwie auch als Startschuss genutzt werden, oder? Also ich glaube, wenn du jetzt auf Rückzug wärst und auf so, das Ding ist gewonnen, ich klinke mich mal ein bisschen aus und genieße es, das wäre wahrscheinlich der falsche Ansatz.
Fatal, fatal. Also da habe ich eine ganz fixe Meinung zu. Wer mit irgendwas im Leben darauf wartet, dass dass du angerufen wirst, ja, die sich jetzt aufs Sofa setzen und sagen, oh, ich bin doch jetzt hier, Pokale in der Hand, mal gucken, wer alles kommt. Ich kann dir sagen, wer dich anruft. Niemand ruft dich an. Das muss man sich selber erarbeiten. Das, was das jetzt ist, und das schätze ich, glaube ich, sehr real ein, ist, das ist eine Chance. Das ist so ein Schlüssel zu einem Netzwerk, wo jemand gesagt hat, okay, der vielleicht. Mhm. Und man muss sich das immer selber erarbeiten. Also ich bin auch schon bei den jungen Wilden hingegangen und gesagt, hey, hast du nicht mal Lust? Und hey, darf ich nicht mal? Und immer vorwärts. Und was für mich, ich habe es auch gestern nochmal besprochen bei der Preisverleihung da, ich sehe das als Startschuss und eben nicht als das Ziel.
Ja.
Weißt du? Und das ist halt das, aber so darf ich natürlich jetzt auch denken, nachdem ich das gewonnen habe, weißt du, es wäre ein anderes Gespräch, wenn ich jetzt sagen würde, oh,
ja, klar, ja, klar, klar.
Lief nicht so, ja, so ist es halt.
Ja, ja klar. Aber so wie sie ist, die Situation ist sie, und natürlich, jetzt sprichst du als Gewinner, aber gibst uns schon auch einen guten Eindruck. Ich glaube, das ist ganz oft so, dass man glaubt, wenn jetzt jemand so ein großes Ding gewinnt, dass jetzt da das Leben plötzlich Kopf steht und du zwischen 150 hochdotierten Angeboten aussuchen kannst. Ich glaube, das ist es halt nie, egal was gerade, wie stark man gerade im Rampenlicht steht. Du musst immer selbst nochmal aussuchen, selbst nochmal in die Richtung gehen, in die du willst.
Ja, ja.
Das Wenigste fällt dir halt einfach so in den Schoß. Also ich kenne das auch von ein, zwei Leuten, die in sehr bekannten Medien auf dem Cover waren, und dann spricht man irgendwie ein paar Wochen später mit ihnen und hat das Gefühl, dass jetzt bei denen 24/7 nur High Life ist. Die sagen, hey, Moment mal, ja, also das ist, selbst die größten Erfolge müssen gut und strategisch genutzt werden.
Du, also erstmal, ich sehe das genauso, Lukas, aber es gibt doch auch zwei Perspektiven auf das Ganze, weil du jetzt gerade Medien auch nochmal gesagt hast.
Ja.
Das eine ist doch die Aufmerksamkeit, und die schmeckt ja.
Ne? Ja.
Das,
ja.
Das darf man ja sagen. Also man ja, braucht klar. Schon, ich versuche schon so wenig wie möglich auch mit Filtern zu reden. Ne? Das ist schon toll. Also von gestern auf heute haben wir über 1000 Leute geschrieben.
Krass.
Das ist krass. So, das schmeckt. Ach,
also echt, also wirklich, ja, also im vierstelligen wirklich. Bereich, also Nachrichten echt im vierstelligen Bereich.
Ja, ja.
Ja. Irre.
Das ist schön, ja.
Ja.
Aber du musst ja überlegen, was machst du? Also du musst ja auch für die vielleicht die jüngeren Zuhörer, du musst ja auch überlegen, was willst du?
Mhm.
Willst du Bekanntheit? Willst du Followerzahlen oder willst du Impressionen? Willst du ständig dem Fame nachhängen? Dann habe ich eine ganz, ganz bittere Botschaft für dich. Das hältst du maximal ein paar Monate durch, dann bist du völlig ausgebrannt. Weil immer dem nächsten Hype hinterher zu rennen und immer zu gucken, das schafft man nicht.
Mhm.
Das Einzige, finde ich, wie man dauerhaft im Gespräch bleibt und dauerhaft eben relevant, ist schon wieder so bezeichnet, als ob jemand anders das bewerten muss, ne? Aber relevant bleibt, ist, indem du was machst, was Substanz hat.
Ja.
Indem du was Gescheites machst, ja.
Mhm. Und
das ist das Geile bei den Wettkämpfen, der Vorhang fällt. Du kannst quatschen, wie du willst, du kannst aussehen, wie du willst, du kannst noch so toll sein. Am Ende, wenn du es nicht auf den Teller bringst, bringst es nicht auf den Teller.
Ja.
Das ist das. Also medial geht dann Aufmerksamkeit sicherlich ganz, ganz groß hoch, und es geht auch sicherlich irgendwann wieder runter. Aber projekttechnisch, Dinge mit Substanz machen, Dinge, die Sinn machen. Ja.
Das ist wirklich das Spannende, plötzlich in der Situation zu sein, okay, jetzt hast du die Welle, jetzt hast du eine unfassbare mediale Aufmerksamkeit, ja, allein wenn man hört, da 1000 Nachrichten, die da eintrudeln auf einmal, also das ist einfach ein unfassbarer Boost, ja, also das ist klar. Es bringt dich aber auch in die Situation, jetzt in dem Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also jetzt die falschen Entscheidungen zu treffen, kann natürlich fatal sein. Und gerade wenn du jetzt weißt, du willst die Dinge mit Substanz machen, und dir geht es jetzt nicht darum, jetzt so ein Fame-Ding nach dem anderen zu machen, das ist schon viel wert. So, also, ist, glaube ich, auch ein guter Anhaltspunkt für alle zukünftigen Taste-Wettbewerbsteilnehmer. Überleg dir vielleicht schon, geh vielleicht davon aus, dass du das Ding gewinnst, damit du dir überlegen kannst, was willst du eigentlich draus machen, ne? Weil es muss ja gut genutzt werden auch. Du bist jetzt in der Situation, wo du das relevant nutzen musst.
Ja, aber da sagst du was, ja? Geh davon aus, dass du es gewinnst.
Mhm.
Also, wenn du so jemand bist wie ich, der 5, 6, 7, 8 Mal am Tag durchspielt oder auch durchgespielt hat, was denn alles passieren kann, wenn es falsch läuft. Das ist nicht verkehrt, ne? Ich bin ja auch junger Unternehmer. Das heißt also, man muss schon auch durchspielen, was sind die Risiken.
Ja, ja.
Ja, also das ist nichts nur Schlechtes. Mhm. Aber was ist denn, wenn es gut läuft? Mhm. Was ist denn, wenn, ja? Was ist denn, wenn vielleicht die Geschichte einfach gut ausgeht? Definitiv, ja. Und man merkt, aber ich merke schon, Lukas, sag dir ehrlich, man kann auf einem Nachwuchswettbewerb deutlich mehr Fehler machen. Ja? Also wenn du im Fernsehen irgendeinen Scheiß sagst oder jemanden blöd anmachst, weil du halt einfach nervös bist und auch einfach Mensch bist und jetzt mal echt was richtig Doofes gesagt hast oder so, dann sehen das halt unter Umständen, keine Ahnung, 2-3 Millionen Menschen, ja, genau. Das ist halt scheiße, dann blöd gelaufen.
Ja, vor allem, wenn du noch was Blödes sagst, dann sehen das ja noch mehr, weil dann verbreitet sich ja noch 10-mal mehr, als wenn du was ganz Normales sagst. Ja. Ja, also das ist jetzt auch Teil deines Lebens. Du bist jetzt natürlich auch so weit im Rampenlicht, dass man schaut, sagt er was Falsches, ja?
Ey, ich sag dir was, nicht nur im Rampenlicht, sondern ich stand vor 2 Tagen an der Kasse bei mir im Supermarkt um die Ecke in Stuttgart, ja, bin so, ja, ich sag jetzt mal nicht unbedingt im Anzug gekleidet, ja, sondern so wie man halt morgens aus dem Haus geht, kurz mal schnell um die Ecke und dann erkreischt es plötzlich von hinten, so Mutti Mitte 60, sieh hier, dass sie hier einkaufen und das glaube ich ja nicht und überhaupt. Und da ist mir schon aufgefallen, so okay, ich trage ja immer so eine rote Mütze.
Ja.
Vielleicht.
vielleicht in Zukunft, wenn du inkognito sein willst.
Ja.
Einfach eine Schwarz oder ein Cappy oder sowas auf und dann, bestenfalls noch Brille ab und dann.
Ja, und gleichzeitig sich auch nicht so ernst nehmen. Ne?
Also, ja.
Aber ja, es war eine lustige Erfahrung, wenn dich da das erste Mal so jemand erkennt auch. Ne? Das schon.
Und sich nicht vorstellen kann, dass du in einem Supermarkt für Normalsterbliche einkaufst, weil sie glaubt, dass du nur die beste Ware von Top-Produzenten vor die Haustür geliefert bekommst.
Ich muss ja Millionär sein, so mäßig, ne?
Ja, genau.
Dass ich auch in der 450-Euro-Wohnung wohne, im 5. Stock in Stuttgart in irgendeinem Scheißbezirk. Ja, und vielleicht auch guck, wie man Rechnungen am Ende des Monats zahlt, wie jeder junge Unternehmer im ersten Jahr. Da ist klar, ja. Aber das ist ja auch einfach süß, ne? Also das ist jetzt wirklich mal sowas, was nicht so viel, nicht so deep ist. Sondern es ist einfach toll. Die Leute erkennen dich und denken sich, oh, echt? Das ist der?
So. Also dann öfters jetzt gehört, seit der neuen Taste-Staffel, dass du so zunehmend auch im außergastronomischen und außerkulinarischen Bereich wiedererkannt wirst. Ist das jetzt öfters vorgekommen?
So wie gerade jetzt, meinst du? Ich habe den Anfang kurz nicht. Jetzt auf den Weihnachtsmärkten ist es ein paar Mal passiert, aber alles ganz im Rahmen, ehrlich gesagt.
Okay. Also du kannst schon noch vor die Tür und einkaufen gehen.
Ja, nein, um Gottes Willen. Nein, also total, das ist ganz vereinzelt. Aber das kommt doch drauf an, wie man selber so ist. Weißt du, ich halte da gar nichts von, mir immer meine eigene Persönlichkeitsentwicklung daran zu hängen, wie das andere Leute machen. Ich kann aber auch gleichzeitig verstehen, warum dann so ganz, ganz große Größen, und davon bin ich wirklich meilenweit entfernt. Mir sagt ab und zu mal jemand Hallo, der mich erkennt. Das kann dir übrigens auch passieren, wenn du deinen Nachbar gut kennst. Ja, also. Mhm. Ich kann dann schon verstehen, warum sich die ein oder anderen auch dann mal abkapseln. Weil du natürlich eine Social Battery brauchst, ne, mit dem Atomkraftwerk.
Ja.
Also das ist richtig.
Ja, stimmt. Also gerade in Situationen wie diesen, du musst jetzt einfach echt deine Social Battery natürlich dosieren und schauen, dass du da nicht den kompletten Over-Communication
kommst. Ja, aber da kommt wieder die Fakeness und die Realness so ins Spiel. Also das packst du psychisch nicht und von der Energie her nicht, wenn du dich die ganze Zeit versuchst zu verstellen oder versuchst zu gefallen oder versuchst zu, also wenn jedes Mal, wenn du ein Gespräch mit jemand hast und eine Interaktion vorher in deinem Kopf der Prozess läuft, okay, wie kann ich das jetzt so spielen, damit das funktioniert?
Ja.
Dann ist es ein Prozess zu viel. Also das
geht nicht.
Too much, ja. Aber witzig, ja.
Paco, als letzte Frage, wie verbringst du jetzt so die nächsten 2, 3, 4 Wochen nach diesem ganzen Wahnsinn. Es ist jetzt auch Ende des Jahres, auch ja so ein bisschen eine Zeit, sich zu überlegen, wie fängt man das nächste Jahr an? Mhm. Wie ist bei dir jetzt diese, wie siehst du das? Was passiert jetzt so die nächsten paar Wochen bei dir, glaubst du?
Ich habe so zwei verschiedene Antworten, ehrlich gesagt. Also unternehmerisch bin ich gedanklich schon längst im nächsten Jahr.
Ja klar, da bist du schon im ne? Q1, ne?
Ja, genau, da sind wir jetzt Ende der Planung Q1 und so. Ne? Jetzt bricht hier gerade so eine Romanze. Ne?
Ja, jetzt sind wir im Unternehmertalk.
Ja, aber da sind wir natürlich schon längst dankbar am Veranstaltungen planen. Das können auch noch mehr werden. Also, aber
hat alle gehört, ganz ne?
gut. Da kommt die Rechnung nach Stuttgart. privat ist es einfach so, dass ich das ganze Jahr lang on Tour war und Vollgas gegeben habe. Und dementsprechend ist es ganz schön, dass an der Weihnachtszeit die ganzen Unternehmen alle auch Weihnachtsurlaub machen und dann die Kommunikation auch mal ein bisschen abflacht. Und dann muss man sich neu positionieren, neue Wege machen. Aber bis jetzt sind die coolsten und die besten Dinge immer aus irgendeiner 5-Minuten-Bewerbung bei einem Wettkampf entstanden. Also wer weiß, was passiert, wenn man sich mal eine Woche oder zwei Zeit nimmt.
Was sich da automatisch im Hirn anfängt, was da ausgeheckt wird plötzlich automatisch im Kopf.
Ja, und auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, ne? Auch mal wieder Luft holen, rechargen und dann
Vollgas. Also ich glaube, all in all kann man bei dir das so zusammenfassen: What a year. Boah, also 2025, ja. Oder?
Ja, schon. Also, aber witzigerweise ist das Jahr der Ernte auch ein sehr, sehr hartes, ne? Aber das ist eine kumulierte Erfolgseinsammlung dann von den letzten Jahren. Aber was für ein krasses Jahr. Ich durfte Sterneköche aus den größten Häusern kennenlernen. Ich durfte für sie arbeiten. Ich durfte mit ihnen zusammen lernen und mich als Mentoren begleitet. Ja. War auf den verrücktesten Veranstaltungen überall im Dachraum. Und am Ende des Jahres habe ich nicht nur ein Unternehmen, das auf einem bescheidenen, aber guten Weg ist, gegründet, sondern halt den Taste-Pokal in der Hand. Das ist schon crazy. Also ich bin auch schon sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese ganzen Chancen bekommen habe, dass sich da irgendjemand gedacht hat, ja, den können wir jetzt mal probieren lassen, ob der vielleicht kann der das.
Sehr schön zusammengefasst. War jetzt nochmal ein ganz schöner, bündiger Rückblick auf dieses für dich sicher extrem verrückte Jahr. Und wir erinnern nochmal, dass alles mit den jungen Wilden begonnen hat.
Ne? Alles mit diesem einen Wettkampf in Hannover, ja.
Genau.
Ja, Fisch im Dessert.
So war das. Der Waller war das, glaube ich, ne?
Der Waller war das damals, ja. Ja. Der Waller, ja.
Alles hat mit dem Waller im Dessert begonnen. So, ich glaube, wir haben die Hook.
Bam, Marketing durchgespielt. Ja, alles mit den jungen Wilden begonnen, aber auch nicht nur mit dem Wettkampf, sondern eben auch mit der Rolling Pin begonnen. Das muss man schon sagen. Mhm. Also es war jetzt nicht nur die junge Wilde als ein grandioser Wettkampf, war ja jetzt neulich erst wieder im Finale. Und nicht nur das, sondern es ist eben auch, dass der Jürgen, also Jürgen Pichler und sein Team da ein riesen Netzwerk aufgebaut haben. Und ja. das ist so ein gesundes Netzwerk, weil sich das die ganze Zeit gegenseitig wieder einspeist und wieder, ja. Und das ist also kein nur Nehmen, sondern bei den Jungen Wilden Finale im Graz damals, da stand plötzlich Massimo Bottura neben mir.
Ja klar.
Zitat Ende, Gänsehosen. Was willst du da jetzt danach noch sagen?
Zitat Ende, Gänsehosen.
Das sind die Jungen Wilden halt.
Großartig. So, Zitat Ende, Gänsehosen, meine Lieben, das war's mit unserem Podcast. Ich glaube, der letzte für dieses Jahr, auch von unserer Seite her, What a Year. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle. Lieber Paco, danke dir für dieses nicht nur hochinteressante, sondern unfassbar sympathische Gespräch und für deine Offenheit. Auch, also du hast uns jetzt da nicht nur den oberflächlichen Happy-Peppy-Gewinner gezeigt, sondern auch ein bisschen, was da dahinter steckt. an dir als Substanz. Und wir alle freuen uns schon sehr auf das, was du nächstes Jahr alles machen und aushacken wirst. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch von all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sag bis zum nächsten Jahr und alles Liebe an euch.